Und ein paar Verse davor in Epheserbrief steht deswegen: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr rettet. Punkt. Mit dem fang's an. Wann konkrete Schuld vorliegt, sagt die Bibel, kannst du sie beim Namen nennen und du kannst Vergebung empfangen. Und wann wir das tun, Sünde bekennen, dann werden wir merken, dass Gewohnheiten an Bindungen an Kraft verlieren. Und wie wir sie tatsächlich dann so bildhaft wie ein altes Kleid irgendwann einmal ablegen können. Und das ist ein bewusster Akt. Das bedeutet auch nicht, dass das, wenn du es einmal geschafft hast, das abzulegen, dass es nicht wiederkommen kann. Dieses bewusste Ablegen ist ein täglicher Prozess. Immer und immer wieder. Und das ist ein bewusster Akt, denn das Gewissen, sagt die Bibel, klagt uns an. Es sagt uns, das, was du tust, das ist nicht genug. Das reicht nicht. Wir werden, so hoffe ich zumindest, in der Gemeinde so angenommen, wie wir sind. Die Bibel sagt uns zumindest, dass wir das tun sollen, denn er hat es selber getan. Er sagt, wir sollen einander vergeben, so wie er uns vergeben hat. Das ist der Maßstab. Aber ich denke, wenn ich wirklich an Christus gläubig geworden bin, dann werde ich nicht mehr so bleiben wollen, wie ich bin. Dann wird in mir der Wunsch keimen und größer werden und mächtiger werden und drängender werden, dass ich gewisse Punkte aus meinem Leben endlich rausbringe. Dass sich da was ändert. Die Bibel sagt, das passiert, weil der Geist Gottes ja in seinen Kindern wohnt. Der drängt uns dorthin. Und der sagt, hey, das passt nicht zu dem neuen Leben. Und das ist eigentlich auch nicht in Ordnung. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Bereich deines Lebens in Angriff nimmst. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben und das nicht aus euch. Zweitens sagt der Apostel Paulus, erneuert euch aber in euren Geist und Sinn. Und da spielt die Gemeinde eine ganz große Rolle. Es gibt ja so Leute, die sagen, ich brauche die Gemeinde nicht, ich kann so mein einzelnes Christenleben leben. Und das mag punktuell stimmen, aber das ist nicht der Plan von Gott. Gottes Plan ist von Anfang an, das war von der Schöpfung her schon, wie er Mann und Frau geschaffen hat, in erster Linie Gemeinschaft. Das ist Gottes Plan. Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft. Nicht, dass er allein lebt und sein eigenes Süppchen kocht. Gott wollte von Anfang an, dass der Mensch in Gemeinschaft lebt. Und deswegen spielt auch die Gemeinde in unserem Glaubensleben eine ganz große Rolle. Denn da können wir austauschen, welche Erfahrungen wir gemacht haben in unserem Glaubensleben. Was wir in der Bibel lese, plötzlich verstanden haben. Dinge, die uns nie klar waren vorher und die uns dann auf einmal aufgegangen sind. Und wir können auch sagen, über die Bereiche, oder sollten es zumindest sagen können, hey, ich habe da Schwierigkeiten, ich hadere da, ich zweifle an dem. Auch wiederum, ich bin so aufgewachsen, es dürfte wahrscheinlich eine Generationenfrage gewesen sein, gewisse Fragen hat man nicht stellen dürfen. Zweifel hat man nicht beim Namen nennen dürfen, weil wenn ich gesagt habe, hey, ich tue mir gerade irgendwie schwer, dass Gott mein Gebet hört, weil dann ist es gleich gekommen, dass man sich quasi im Glauben abwendet. Ja? Und es gibt aber diese Fragen. Und ich glaube, dass lebendiger Glaube an Gott einfach diese menschlichen Zweifel aushält. Wir dürfen es beim Namen nennen, wir dürfen mit Geschwistern darüber reden, wie sie möglicherweise mit dem umgehen. Und wir dürfen auch profitieren, möglicherweise, weil ein anderer die gleichen Fragen schon gehabt hat und für sich eine Antwort gefunden hat. Für das ist für mich die Gemeinschaft da. Zumindest ist es bei uns in der Gemeinde so, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, ich kann bei uns das sagen, wenn ich in der Gemeinde stehe, dann sitzen in unserer Mitte von Leuten, die die Ehe gebrochen haben, Menschen, die Verbrechen gegangen haben, wir haben in unserer Mitte sogar einen Mörder, Trinker, Lügner und Menschen, die was weiß ich schon getan haben. Und viele Dinge, die ich gar nicht weiß und ich bin mir nicht sicher, ob ich es wissen möchte. Und wenn man so über das nachdenkt, welche Hintergründe die einzelnen Geschwister da haben oder Leute haben, die da in den Reihen drin sitzen, dann sollte man doch beunruhigt sein. Und das bin ich aber nicht. Und das kann ich auch ganz einfach erklären. Für mich ist der schönste Beweis der, dass von den Menschen, die ich jetzt gerade gesprochen habe, dass ich bei denen merke, dass Gott einen Prozess der Veränderung begonnen hat. Ja? Also derjenige, der wen umgebracht hat, der ist nach wie vor aufbrausend. Ja? Das merkt man. Der hat eine Vergangenheit. Und was du Vergangenheit hast, die kannst du nicht abschütteln, einfach so. Ja? Aber ich habe gemerkt, bei den Menschen, da hat Gottes Geist zum Wirken begonnen. Und man muss vor dem keine Angst haben. Und man merkt, wie der um das kämpft. Und das beobachte ich bei vielen anderen auch, die wirklich ein ehrliches Leben mit Gott begonnen haben, dass da Gott einfach am Arbeiten ist. Das bedeutet nicht, dass sie meinem Maßstab entsprechen. Ja? Dass ich sage, naja, ich habe da mal Schwierigkeiten mit dem, aus dem und dem Grund. Aber ich weiß ganz genau, dass Gott am Wirken ist. Und ich weiß ganz genau, dass Gott dem vergeben hat. Und wenn Gott diesen Menschen vergeben hat können, wer bin ich, dass ich ihn mit Verachtung oder was weiß ich mit alles bestrafe? Bleib dran am Gebet. Also wenn Gott in deinem Leben begonnen hat, dann darfst du auf das vertrauen, dass Gott es zu Ende führt, sagt die Bibel. Der Apostel schreibt, er ist der guten Zuversicht, dass der, der an euch das gute Werk begonnen hat, das auch vollenden wird. Und ich glaube, dass der, der das Werk in uns beginnt, nicht der ist, der uns zum Glauben geführt hat, sondern eigentlich Gott, der hat uns auserwählt, Jesus. Gemeinde ist eigentlich kein Platz, wo wir uns immer wohlfühlen sollten. Das meine ich dem Hintergrund, es ist manchmal unangenehm in der Gemeinde, nicht weil die Menschen unangenehm sind, so hoffe ich es zumindest, sondern weil wir mit der Wahrheit konfrontiert werden. Und wenn wir mit der Wahrheit konfrontiert werden, dann ist das nicht immer angenehm. Und ich hoffe, dass die Gemeinde so ein Platz ist. Drittens, sagt der Apostel Paulus, zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat. Dieser ist heilig und gerecht. Es geht da genau um die Charaktereigenschaften, die der Apostel Paulus ein paar Verse zuvor erwähnt hat. Um Liebe, um Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung. Die sind unser neues Kleid. Und das andere, das alte Kleid, wird auch genannt, was diese Eigenschaften eben sind. Und das steckt zum Teil in jedem Menschen drinnen. Die guten und die schlechten Eigenschaften. So eine pauschale also Aussage, die ja auch in Christenkreisen ganz gern genannt wird, ist ja, dass der Mensch ja schlecht ist, von Grund auf, und Schlechtes tut. Und dass man Gutes tut, wenn Gott in unserem Leben drinnen ist. Wir sagen das, aber im Prinzip stimmt es ja nicht. Ja? Und wir wissen das eigentlich auch im Grunde genommen. Aber es ist eine pauschale Aussage. Es gibt viele Menschen, die nicht an Gott glauben, die diese Charakterzüge drinnen haben. Ich glaube, Gott hat uns zu dem geschaffen. Wir können Gutes tun. Durchaus. Wir können Gutes tun auch, ohne dass wir an Gott gläubig sind. Wir können eine super Ehe führen, auch ohne Gott. Das steckt in uns Menschen drinnen. Das schaffen wir. Das können wir. Ich traue mir sogar behaupten, dass so mancher ungläubiger Mensch edler ist, ehrlicher ist, als es so manche Christen sind. Traue mir behaupten. Was ist der Unterschied? Als Kind Gottes ist das ein bewusster Prozess. Denn wir leben eigentlich, um Gott damit zu ehren. Wir tun das nicht, um uns irgendwie selbst zu bestätigen, um irgendeinen Maßstab zu erfüllen, sondern weil wir Gott damit vor der Welt ehren wollen. Deswegen tun wir das. Denn wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das sind diese drei Schritte. Dann geht der Apostel Paulus auf ein paar Beispiele an, die möchte ich ein bisschen abkürzen. Er sagt, legt die Lüge ab. Redet einander Wahrheit, und jeder mit seinem Nächsten. Keiner will von uns gern angelogen werden. Wir alle erwarten eigentlich und wir schätzen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Wie halten wir als Christen damit? Wie wir heute eben in Situationen? Es kommt dann die Frage, na, gibt es Situationen, wo als Christ möglicherweise lügen darf? Es gibt Beispiele in der Bibel. Und ein ganz praktisches Beispiel ist die Zeit vom Zweiten Weltkrieg, wo zum Beispiel Christen in der Zeit der Nazis, die eben Juden versteckt haben, gefragt worden sind, ob sie eben Juden versteckt haben. Und die haben dann gesagt, nein, haben wir nicht. War eigentlich eine Lüge. Und da kann man es darüber diskutieren, ja, wird Gott die jetzt bestrafen wegen dieser Lüge oder nicht? Ich behaupte mal ganz salopp, wir können diskutieren darüber, ich glaube, dass das in Ordnung geht bei Gott. Ich glaube das deswegen, weil es in der Bibel über Beispiele gibt und ich glaube es aus folgendem Grund. Lüge ist, wenn ich die Unwahrheit erzähle, um mir einen Vorteil daraus zu schaffen. Das ist für mich Lüge. Und das ist ja der normale Grund, warum ich lüge. Ja? Ich lüge nicht, weil ich wen anderen schützen will damit oder weil ich, so wie es jetzt in dem Beispiel drinnen ist, versuche, dass man umgebracht wird. Ja? Und das ist, wenn wir ehrlich sind, der Hauptgrund, warum wir lügen. Wenn ich lüge, dann versuche ich was zu verbergen, dass nicht rauskommt, wie schlecht ich bin und, und. Das ist der Grund, warum ich tue zumindest. Diese Art der Lüge sollen wir ablegen und die Wahrheit miteinander reden. Also es geht da nicht um so Extrembeispiele. Also ich für meinen Teil war noch nie in so einer Situation drinnen, von dem abgesehen. Ja. Also wenn ich gelogen habe, dann war es eigentlich immer ausschließlich deswegen, weil ich bin, wie ich bin. Zweitens, zürnt ihr, dann sündigt nicht. Gefühle wie Zorn kennt jeder von uns. Und manchmal gibt es, wenn man so mit anderen Menschen zusammen ist, ja, richtigen Anlass dazu, dass man zornig wird. Es gibt ein paar Leute, die sind einfach Stinkstiefel, die gängen mir einfach auf den Nerv. Ja? Also die ziehen den Nerv einfach. Und Naja, die Bibel verurteilt ja an und für sich nicht den Zorn selber, sondern die Bibel verurteilt das, was aus dem Zorn heraus resultiert. Also ist die Frage nicht, werde ich eh auch nicht zornig, ja, sondern wie gehe ich mit dem um. Gell? Der Apostel Paulus sagt, wenn ihr zürnt, dann achtet bitte darauf und schaut drauf und kämpft darum, dass das dem keine Sünde wird, indem ihr euch selber oder anderen schadet. Die Bibel sagt sogar, klärt die Sache vorher. Bevor der Tag zu Ende geht, denn je länger sich der Zorn aufstaut, umso gefährlicher wird er. Meine Frau und ich haben so, das ist eigentlich so ein stilles Übereinkommen, wenn wir, ich kann es mittlerweile nicht mehr, ich kann nicht schlafen gehen, bevor ich nicht, wenn mich irgendwas nervt, das irgendwie in einer Art und Weise zumindest zur Sprache gebracht habe. Ja. Das ist eine Gewohnheit geworden, die bei uns innerhalb unserer Ehe gilt. Es sollte natürlich nicht nur in der Ehe gelten, sondern generell. Ja. In der Ehe ist möglicherweise möglich, dass man es vor dem Bett gehen klärt, weil man eigentlich, sagen wir mal, jeden Tag eigentlich im selben Bett liegt. Da sollte das möglich sein. Es gibt Situationen, wo es eben nicht möglich ist. Aber die Bibel meint damit, hey, klär das so schnell wie möglich. Mach das so bald, wie es geht. Drittens sagt er, wer gestohlen hat, der soll nicht mehr stehlen. Das ist also ein blödes Beispiel. In der heutigen Zeit ist uns klar, wenn ich in den Supermarkt gehe oder zum Spar gehe oder zum Billa gehe oder zum Saturn gehe und mir irgendwas aus dem Regal nehme, dann verursache ich einen Schaden und das ist Diebstahl. Ganz klar und ist nicht schlecht. Ist schlecht und für das gibt es eine Strafe. Ganz klar. Heutzutage ist aber dann zum Beispiel, wenn man vom Staat mehrere tausend Euros betrügt, weil man es nicht ganz so genau nimmt mit seiner Steueraussage, oder indem man Sozialleistungen bezieht, die einem eigentlich gar nicht zustehen und, dann ist das nicht so schlimm. Oder ganz modern ist heutzutage Videos, Musik im Internet. Ja? Also man weiß im Normalfall, die CD taugt mir, die Musik, naja, ich müsste eigentlich ins Geschäft gehen und die CD kaufen. Und ich zahle jetzt meine 20 Euro, damit ich mir die CD kaufen kann. Oder die DVD. Es geht aber einfacher, ich gehe ins Internet und lade mir das runter. Ist im Grunde genommen das Gleiche, ist Diebstahl. Und das verschwindet heutzutage, weil es ist halt, ja, es gibt noch Sachen, die sind so halb legal und es gibt noch Dinge, die sind legal. Also es ist nicht so einfach, ja. Ein blödes Beispiel, ich mache jetzt eine Werbung, ich höre gern Musik, viel Musik. Das war für mich auch ein Grund, wo ich gesagt habe, ich habe dann ein Abo aufgegeben. Ich habe gesagt, okay, es gibt wirklich legale Wege, aber man muss sich halt Gedanken darüber machen. Diebstahl bleibt Diebstahl. Die Bibel sagt das ganz klar. Der Paulus sagt, wenn du gestohlen hast vorher, mach das Gegenteil, bedeutet, geh arbeiten. Und mit dem, was du verdienst, unterstütz andere. Das soll unser Ziel sein. Als Gemeinde haben wir gebetet für das, dass Gott uns einfach einen Weg zeigt, wie wir einfach das praktisch erleben können. Man lebt ja quasi als Gemeinde, manchmal ist es ja schwierig, das wirklich zu tun. Ja, also anderen dienen, Nächstenliebe, Hilfsdienste zu machen. Zu uns in der Gemeinde geht es, eine Gemeinde, die kommt, das sind Roma. Also bunt zusammengewürfelte Leute von Roma-Gemeinden, also Romas, die besuchen jetzt unsere Gemeinde und deren Ziel ist es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Linz, sind extrem viele Bettler auf der Straße und trauen. Das heißt, die sind manchmal mitten wirklich hartnäckig und das ist organisiert. Die machen das nicht, weil sie es brauchen, sondern das ist ja ein Beruf. Und bei den Romas ist das tatsächlich in der Kultur verankert. Das ist normal. Man geht da stehlen und man geht da betteln. Das ist nicht, weil sie es brauchen, das ist ein Erwerb. Und die arbeiten wirklich dran, unter ihrer Volksgruppe, dass die Leute zum Glauben kommen und genau das lernen. Du sollst arbeiten, du sollst dein Brot verdienen und mit dem, was du verdienst, sollst andere helfen. Viertens, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Das ist meines Erachtens einer der größten Schwächen. Man kann so viel über andere Leute reden. Vor allem, wenn sie irgendwas Schlechtes gemacht haben oder wenn sie irgendwas haben, was, ja, wo man sich im Mund so was reißen kann. Und da fällt mir auch recht viel ein. Der Apostel Paulus sagt es ganz kurz und knapp, er sagt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen. Redet nur, was gut ist und das, was aufarbeitet. Alles andere kannst du vergessen. Und das ist wirklich schwer. Probiert es einmal. Wenn ihr redet und achtet einmal auf das, was sie sagt, das dünnt nämlich den Gesprächsstoff aus. Also sobald man nicht mehr über einen anderen irgendwie so ein bisschen reden kann, dann geht der Gesprächsstoff ab. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, sagt die Bibel, ist uns als Tröster, als Wegbegleiter gegeben. Er ist das Siegel, der Stempel, das Markenzeichen, das uns ausweist, dass wir zu Gott gehören. Also heutzutage steht auf einem Produkt oben Sony oder Eva oder Nike. Das heißt, aha, der Schuh kommt von Nike. Den Stempel sollen wir oben haben. Der Heilige Geist ist der Siegel. Und die Bibel sagt, wir können den betrüben. Den können wir traurig machen. Saul war der erste König in Israel. Haben wir gerade eine Sonntagsschule, arbeiten wir gerade durch. Und da steht, das war ein begabter Leiter. Der hat die anderen um den Kopf überragt. Der hat was dargestellt als Persönlichkeit. Der hat offensichtlich auch wirklich reden können. Und der erste Eindruck war super. Doch hat der Saul in vielen Situationen klar gegen Gottes Weisungen gehandelt. Und das war nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass der nicht umgekehrt ist. Das Hauptproblem ist, dass der Ausreden gehabt hat und Ausreden. Und du liest weiter und dann gibt es den Punkt, wo es steht, dass Gott seinen Geist vom Saul weggenommen hat. Und von da ist es nur noch bergab gegangen. Und das ist eigentlich nur ein trauriges Beispiel dafür, was passiert, wenn man den Heiligen Geist betrübt. Das kann man machen. Und ich möchte euch eigentlich keine Angst schüren. Meine Mutter gehört dazu denen Personen, die ein sehr empfindsames Gemüt haben. Und jedes Mal, wenn man mit denen redet, dann gehen die ganz in die Knie, weil ihre größte Sorge ist, ob sie es Gott eh recht machen. Und ob das, was sie tun, eh genug ist. Von denen redet die Bibel gar nicht. Es sind die Personen gemeint, die Gottes Gnade missbrauchen. Als Freibrief für ein Leben, das alles andere als Gott gefällig ist. Es sind Menschen angesprochen, die ganz genau wissen, was sie tun sollten, das dann aber ganz bewusst nicht tun, indem sie sagen, eigentlich ist es ja egal, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben, er hat mir eh vergeben. Von dem redet die Bibel. Bitterkeit, Grimm, Zorn, sei fern von euch, aller Bosheit. Das entsteht sehr oft, wenn mir Unrecht getan wurde. Ich kenne eure Vergangenheit nicht, deswegen kann ich frei darüber reden. Du bist verletzt worden. Ein Bruder oder Schwester oder irgendein anderer Mensch hat dich wirklich ganz, also in irgendeiner Form hat er da weh. Und die Sache ist nicht im Gespräch geklärt worden. Und bei uns in der Gemeinde war es so, dass viele, das sind Dinge in der Gemeinde vorgefallen, also nicht zwischen Ungläubigen, sondern direkt in der Gemeinde, die liegen 20 Jahre und weiter zurück. Und die hängen heute noch dran. Die haben diesen Groll, diesen Grimm gepflegt. Das Problem ist, man will oft nicht vergessen und man will nicht vergeben. Und dieses Denken, ich weiß nicht, ob solche Leute kennt, also man sieht es denen im Gesicht tatsächlich an, das hinterlässt Spuren im Gemüt, in der Seele. Wenn du nicht vergeben kannst und wenn du Groll pflegst und Grimm pflegst, dann tut dir das nicht gut. Offenheit und Vergebungsbereitschaft sind Grundbedingungen in der Bibel und Voraussetzungen dafür, dass Bitterkeit und Grimm keinen Fuß fasst. Und der letzte Punkt ist, seid untereinander freundlich. Herzlich, vergebt einer dem anderen, wie euch Gott vergeben hat in Christus. Der Apostel Paulus schreibt in dem Gebot ganz klar, wie wir uns als Christen miteinander verhalten sollten. Menschen, die freundlich sind und herzlich sind, verbreiten Wärme und Geborgenheit. Das sollte im Grunde genommen eigentlich ein Kennzeichen der Gemeinde sein. Und ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn Menschen von außen sonst in die Gemeinde reinkommt und ich dann noch einen höre, dass das genau ihr Eindruck ist. Man nimmt das oft selber gar nicht mehr so wahr. Weil ich kenne ja ganz genau die Leute, mit denen ich Sonntag für Sonntag in der Reihe sitze und ich weiß, der hat das da und der hat das da und der hat das da und die kennen mich natürlich auch. Und man hat manchmal möglicherweise gar nicht so den Eindruck. Aber wir verbreiten das. Pflegt das. Das ist ein ganz riesiger Schatz, den ihr als Gemeinde habt. Es geht gar nicht darum, ob ihr jetzt 100 Leute sein müsst oder 20. Das ist euch ein Schatz, die Art und Weise, wie ihr miteinander umgebt. Im gleichen Atemzug fordert uns der Apostel Paulus dann auf, einander zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Und mit dem möchte ich eigentlich schließen. Die Predigt geht im Grunde genommen um das, wie Jesus möchte, dass wir sein sollen. Ich habe zu dieser Predigt eigentlich eine Kernfrage in den Raum gestellt. Das habe ich angeschnitten. Die Frage für viele Menschen ist ja, was bringt es mir? Warum soll ich das überhaupt tun? Im Grunde genommen ist das gar nicht die Frage, was bringt es mir? Sondern die Kernfrage ist, was will Gott von uns? Und Römer 8, Vers 29 steht, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlich zu werden. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Berufung. Das ist im Grunde genommen unser Weg. Und ich möchte euch zu dem einfach Mut machen, neu. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr steht. Das war so ein ganz grober Ausriss, ein bisschen länger als normal. Ich möchte euch das wirklich ehrlich ans Herz legen. Wenn ihr bei deinen Freunden, bei eurer Nachbarschaft, mit euren Arbeitskollegen eine Relevanz haben wollt, Spuren hinterlassen wollt, dann ist das die Art und Weise zu leben. Amen. Ja.